Schönen guten Abend bei Radio Wolf, unserem öffentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute hier mit im Studio ist wieder Nadja Rossmann. Hallo Nadja.
Hallo, guten Abend.
Und immer wenn Nadja hier im Studio ist, ist es Zeit, dass wir auch über die neue Ausgabe von Evolve sprechen, vom Evolve Magazin. Und das Magazin ist gerade aus der Druckerei gekommen, ist auch gerade unterwegs zu den Abonnenten oder teilweise bei den Abonnenten schon angekommen. Und es hat den Titel Lebendigkeit. Das heißt, wir haben uns in der Redaktion die letzten 3 Monate mit das Thema Lebendigkeit unterhalten und uns damit beschäftigt. Wir haben den Untertitel gewählt, der Impuls, der alles bewegt. Und es war wieder eine spannende Forschungsreise mit spannenden Autoren, die uns hier wirklich in diesem Heft vieles gegeben haben. Und wir dachten, heute gemeinsam über dieses Heft, über die Genese dieses Hefts und über das Thema Lebendigkeit nachzudenken, das so zumindest unserer Überzeugung für eine moderne Spiritualität ein sehr wichtiger Begriff ist und etwas, über das es sich lohnt nachzudenken.
Ja, und es ist auch irgendwie ein Mysterium, wenn wir in der Redaktion anfangen, über solche Themen zu reflektieren und versuchen herauszufinden, woraus wir ein Magazin gestalten, dann ist das oft nicht zuerst eine Suche nach etwas, sondern auf eine gewisse Wahrnehmung ein besonders intensiver Prozess. Denn wenn man Lebendigkeit hört und anfängt, darüber zu reflektieren, kommen einem eigentlich unweigerlich sofort die verschiedensten Eindrücke, wo man glaubt, ja, das ist Lebendigkeit. Und wir haben in der Redaktion sehr viele Runden gedreht und auch solche Eindrücke gesammelt, welche, die mehr auf der Hand liegen, welche, die sich vielleicht erst durch ein tieferes in sich gehen und auch ein tieferes Hineinlauschen in die Zeit einstellen, und haben aber gemerkt, mit allem, was wir zusammengetragen haben, wurde nur deutlicher, dass Lebendigkeit immer noch mehr ist. Und das war ein Prozess, der uns wirklich eine ganze Zeit beschäftigt hat. Wenn man jetzt so auf das Heft guckt, wir haben zum Beispiel einen Autor wie Andreas Weber dabei, dann kann man im Nachhinein sagen, dass das ist eine Wahl, die nahe liegt. Aber wirklich so herauszufinden, was ist die Tiefendimension, die Menschen, ihr Denken, ihre Projekte vorantreibt, und was ist daran wirklich das originär Lebendige, das lässt sich gar nicht so einfach fassen und festnageln.
Ich muss auch gestehen, die Absicht hinter dem Magazin über Lebendigkeit ist nur zu einem gewissen Grad über Lebendigkeit zu informieren. Es ist zu einem gewissen Grade, und da plaudern wir jetzt natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen, auch die Absicht zu irritieren. Der Grund dafür ist, weil, so glaube ich, und so haben wir auch immer wieder in der Redaktion gesprochen, Lebendigkeit eigentlich nicht wirklich gefasst werden kann, wenn du Lebendigkeit festnagelst. Also wenn du, es ist total wichtig und auch legitim, über Lebendigkeit nachzudenken und auch Begriffe darüber zu entwickeln. Aber das eigentliche Verständnis von Lebendigkeit ist, wenn sich Lebendigkeit öffnet. Und viele der Autoren sprechen in vielen Weisen an, wie entscheidend es ist, diesen Prozess der Öffnung auch als kulturelles Unternehmen wieder anzugehen, weil wir uns auch als Kultur der Lebendigkeit entfremdet haben.
Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, mal über das visuelle Konzept von Evolve ein bisschen mehr zu sprechen, weil das greift da ja ziemlich nahtlos rein. Wir haben ja so gut wie in jeder Ausgabe in der letzten Zeit einen Künstler, mit dessen Werken wir arbeiten, um dem Heft auch auf der visuellen Ebene so einen besonderen Geschmack zu verleihen. Und dieses Mal ist das der Künstler Gam Cloutier, den wir auch in einem kurzen Interview wieder vorstellen im Heft. Und der versucht eben genau das, so eine Bewegung, Spannung, die sich einstellt, im in der Welt sein, in Kunst zum Ausdruck zu bringen. Und die Werke von ihm, die wir im Heft haben, die stehen nicht für sich, sondern wollen auch einen Raum öffnen. Und es ist sehr interessant, wenn man das Heft so durchblättert und dann über den Text guckt und auch diese Bilder wirken lässt, dem Versuch zu widerstehen, sofort zwischen Artikel und Bild so eine Art Kausalität herzustellen und sich zu fragen, was sagt mir jetzt dieses Bild im Hinblick auf den Artikel? Weil das Faszinierende ist, wenn man sich in diese Kunstwerke vertieft, dass man dann Stimmungen, Räume und noch viel mehr wahrnimmt, die einen auf eine gewisse Weise auch für die Themen des Hefts öffnen. Aber so dieses Wechselspiel, und das ist uns bei dem visuellen Konzept des Magazins unglaublich wichtig, die sind nicht konstruiert, sondern es sind einfach zwei Wege, wirklich in eine Erfahrungsdimension hineinzukommen. Und also ich finde es toll, wenn das auch beim Lesen mit inspiriert, dass man sich wirklich von beiden Dimensionen tragen lässt und auch mal überraschen lässt, was dann in der eigenen Wahrnehmung passiert.
Ja, einfach noch ein Geständnis dazu gelegt oder noch mal aus dem Nähkästchen gesprochen. Das Anliegen des Magazins ist, und das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen hochgegriffen, aber es ist trotzdem so, ein bisschen auch ein kleines Gesamtkunstwerk zu sein. Das heißt, ein Printprodukt, ein Magazin, das über Wort, Layout, grafische Gestaltung und, was oft auch dazu übersehen wird, die Setzung der Titel und Untertitel gemeinsam ein Ganzes ergibt, weil als Leser wird man wahrscheinlich beim Magazin nicht so viel darüber nachdenken, aber als Macher eines Magazins denkt man schon darüber nach, dass natürlich geschätzterweise nicht alle Menschen das gesamte Magazin lesen. Ich rechne mal, dass die meisten Leser so 30-50% eines Magazins lesen, dass aber knapp an die 90%, die ein Magazin in die Hand nehmen, einen guten Teil der Überschriften und Zwischenüberschriften lesen. Das heißt, es gibt verschiedene Begegnungsebenen, in denen man einem Magazin begegnen kann. Das ist erstens einmal der erste visuelle Eindruck. Das kann eine Bleiwüste sein, das kann was Hartes sein, das kann was Weiches sein, das kann was Melancholisches sein, das kann was Aufreibendes sein. Dann gibt es ein Wechselspiel zwischen dieser grafischen Aufmachung und den Titeln, die einem als erstes ansprechen. Diese Titel können, ja, ich sag mal, langweilig sein, aufregend sein, aufschlussreich sein. Sie können eine Öffnung für einen Artikel sein, indem sie so dastehen, darüber möchte ich gerne jetzt mehr lesen. Sie können aber auch ein Siegel für einen Artikel sein, weil das so langweilig vor heran steht, dass man da überhaupt nicht weiter lesen möchte. Und Untertiteln und Zwischentiteln haben auch ihre eigene Kommunikationsebene, weil, das kennt jeder von uns, zumindest ich kenne es auch, wenn man Magazine durchblättert, selbst Magazine, die man selber produziert, blättert man immer auch auf dieser Ebene von Titeln, Untertiteln, Zwischentiteln, und auch das kommuniziert etwas. Und wenn hier man eben so ein Printprodukt in den Händen hält, mit einem gewissen visuellen Leben, mit einem gewissen sprachlichen Leben der Überschriften und Unterschriften, und man teilweise eintauchen kann in das tiefen Leben dessen, was ein Autor oder ein Interviewpartner hier von sich aus seiner Erfahrung, aus seiner Tiefe hier mit ins Gespräch einbringt, dann öffnet sich das Universum eines Magazins. Und um es mit dem Thema auch noch zu verbinden, das ist nicht nur sozusagen tote Materie, die vor uns liegt, sondern das ist in sich, in dem Zwischenspiel von dem, was bei uns in der Redaktion entsteht, den Feedbacks, die wir von den Lesern bekommen, den Beziehungsnetzen, wo wir unsere Fühler ausgerichtet haben, wo einfach Menschen sind, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, ist ein, ein lebendiges, permanentes Ganzes. Insofern ist ein Magazin, selbst wenn es im Druck ist, auch nie wirklich abgeschlossen. Es ist immer nur sozusagen ein Augenblick-Snapshot, wo gerade das, was sich hier erarbeitet, inhaltlich reflektiert natürlich durch die Redakteure darstellt und eigentlich auch nach Druckschluss weitergeht. Aber wenn das gelingt, wenn das sozusagen in diesem Festhalten im Magazin immer auch ein festhaltenswerter Augenblick ist, der dann auch seine Weiterführung im nächsten Magazin hat, dann wird auch ein Magazin Teil einer lebendigen Kultur. Und das ist zumindest ein Anspruch.
Ja, und der Prozess mit den Autoren, der war auch bei diesem Heft wirklich sehr besonders, weil wir haben mit einigen Autoren sehr, sehr intensiv und eng gearbeitet, weil so wie du es beschrieben hast, Thomas, dieses Wechselspiel, das innerhalb eines Magazins geschieht, zwischen Visuellem, zwischen dem Inhalt von Artikeln, zwischen der Aufmachung von Artikeln, das ist ja unwahrscheinlich subtil. Und unser Anliegen ist es ja wirklich, Experten zusammenzubringen, die alle auf ihrem Gebiet etwas Besonderes machen. Und unsere Aufgabe als Redaktion ist es, nicht nur diese Besonderheit für die Leser nachvollziehbar zu machen, sondern gleichzeitig eben auch wirklich so einen Vielklang zu erzeugen, der dann beim Lesen eines gesamten Magazins auch wirklich nach Musik klingt. Und das ist, das sieht man so einem Heft dann hinterher nicht an, aber das ist ein unwahrscheinlich sensibles Feintuning, weil die Autoren natürlich ihre Stimme haben und wir als Redaktion aber auch immer schon den Klang des ganzen Heftes auf eine gewisse Weise ahnen. Und während so einer dreimonatigen Produktion, dann ist das wirklich ein permanentes Hin- und Herfließen von Ideen und Anregungen, um einfach immer wieder, ich sag mal, sich auf den Grundton zu beziehen, die Instrumente immer wieder zu stimmen. Und das war für mich dieses Mal beeindruckend, weil wenn man ins Inhaltsverzeichnis guckt, wir haben wieder einige sehr renommierte Namen im Heft und dann auch so persönlich erfahren zu dürfen, dass Menschen, die wirklich auf ihrem Gebiet große Meister sind, immer noch diese tiefe Demut haben und diese Bereitschaft, sich wirklich als Teil eines größeren Prozesses zu verstehen, nicht einfach was abzuliefern, sondern bereit zu sein, wirklich in einem lebendigen Prozess mit uns zu arbeiten. Das ist schon was sehr Besonderes, was ich zum Beispiel aus dem konventionellen Journalismus in dieser Offenheit bisher eher selten erfahren habe.
Insofern ist es immer auch ein direktes Abbild eines Forschungs Prozesses, Vorgangs, den wir haben. Und du hast ja den Andreas Weber schon angesprochen, ein Hamburger Philosoph, der, das wussten wir eigentlich ziemlich von Anfang an, ein Fixkandidat für das Magazin ist, weil er sich einfach mit seinen Büchern, er ist ja bekannt geworden schon vor einigen Jahren, ich glaube 2007 ist es rausgekommen, das Buch Alles füllt Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften. Und er hat jetzt gerade ein Buch herausgebracht, das hat den englischen Titel Enlifement, eine Kultur des Lebens, und den Untertitel Versuch einer Poetik des Anthropozän. Und er als Denker ist, glaube ich, einer der am prononciertesten erstens dem Leben und der Lebendigkeit nachdenkt und auch der Relevanz dessen, dass das, wenn wir nicht nur eine Gegenwartsspiritualität, sondern auch eine wirklich zukunftsträchtige Gegenwartskultur entwickeln wollen, wir uns vergegenwärtigen müssen, dass wir Lebendes unter Lebenden sind. Und hier verstehend, aber auch, das ist dann vor allem ein Punkt, den er einbringt, einfühlend, wahrnehmen, was denn mit diesem Lebensimpuls eigentlich gemeint ist. Und das natürlich immer auch im Kontrast dessen, dass wir eine sehr starke Kultur der Verdinglichung haben. Mhm. Also das immer als Gegensatz, dass das Teil unserer aufgeklärt europäischen modernen Kultur eine Kultur der Dingwahrnehmung ist. Und Dinge, etwas zu einem Ding zu machen, heißt immer, es nicht als Prozess wahrzunehmen, sondern es irgendwie so versteinern zu lassen. Und nicht nur die moderne Biologie und Nuklearphysik, aber eben auch die zeigen ja, dass diese Dingwahrnehmung der Welt eine Projektion ist. Also die Dinge gibt's gar nicht. Eigentlich gibt's nur Prozesse. Und das mal nicht nur intellektuell wahrzunehmen, sondern vielleicht ein bisschen sich auch ans Herz zu nehmen und dem auch mal nachzusinnen, was das eigentlich heißt. Es gibt eigentlich nur Prozesse. Mhm. Etwas zu einem Ding zu machen, ist eine Projektion drauf. Das heißt nicht, dass es nicht auch eine sinnvolle Projektion sein kann, einfach um ein bisschen etwas auch haltbarer zu machen. Ich sage es mal so, und dass das teilweise auch wichtig ist und hilfreich ist, weil wenn so alles nur fließt und man nichts benennen darf, weil alles nur im Fluss ist, ist es schwierig, auch eine Kultur im Bewusstsein drum aufzubauen. Aber zu sehen, dass sozusagen die Versteinerung in der Verdinglichung auch ein Grunddilemma unseres modernen, aufgeklärten Bewusstseins ist und dass es vielleicht wichtig ist, das wieder zu verflüssigen in einer Wahrnehmung von Lebendigung. Ich glaube, das ist auch das, was er mit Enlivenment meint.
Hm. Ja, und dieser Bezug zum Lebensprozess als etwas Größerem, der reibt sich ja auch mit einem anderen Paradigma, das uns häufig zwischen uns und der Lebendigkeit steht, nämlich zu diesem Irrglauben, lebendig ist etwas, wenn ich mich selber gerade lebendig fühle. Mhm. Und dieses lebendig fühlen, das setzen wir meist auch unausgesprochen mit so einer Form von Wohlfühlen. Es geht mir gut, ich bin leicht und beschwingt. Ich glaube, jeder Mensch hat da so gewisse Klischee-Bilder und Wahrnehmungen in sich, an denen wir oft total unbewusst festmachen, wie lebendig etwas ist. Und Andreas Weber, der öffnet den Blick so dafür, dass das ein Prozess ist, in dem wir alle als Menschen beteiligt sind. Mich hat zum Beispiel sehr beeindruckt in dem Artikel von Shelley Sachs und Wolfgang Zumbig, wie die beiden beschreiben, dass es eben Teil einer neuen Kultivierung von Lebendigkeit ist, auch wirklich ganz bewusst die Schmerzzonen des menschlichen Lebens zu betrachten. Weil oft haben wir so diese natürliche Vorstellung, es gibt da irgendwo eine Lebendigkeit und wir brauchen nur darauf zuzugehen. Und wenn man aber das Leben mal wirklich näher an sich herankommen lässt, dann merkt man oft, dass das so überhaupt nicht funktioniert, sondern dass gerade auch, ich sag mal, in den Momenten, wo es weh tut, eigentlich schon die Lebendigkeit am Keim ist, wenn man einfach bereit ist, nicht auszuweichen. Und Shelley Sachs mit ihrer Arbeit zur sozialen Plastik hat eben auf die unterschiedlichsten Weisen schon Erfahrungsräume geschaffen, in denen Menschen gemeinsam wieder dem Leben als Ganzes begegnen können. Und ich denke, das ist auch in unserer heutigen sehr individualistischen Kultur ein total wichtiger Schritt zu sehen. Die Prozesshaftigkeit des Lebens ist keine sachliche, sondern eine, die sich immer dann entfaltet, wenn Menschen miteinander in etwas Größerem sind.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast das gleich am Anfang auch angesprochen, also wie einfach das ist, Lebendigkeit als meine Lebendigkeit wahrzunehmen. Und viele unserer Autoren hier wirklich den Punkt immer und immer wiederholen, dass Lebendigkeit nur in Beziehung möglich ist. Und man kann das auch dann so weit ausweiten, dass um der Lebendigkeit nachzugehen, man auch dem nachgehen muss, dass alles miteinander in einer lebendigen Beziehung steht. Das heißt, mich und meine Lebendigkeit, in dem Sinn, mich mit meiner getrennten Lebendigkeit wahrzunehmen, heißt eigentlich schon, ironischerweise, mich von der realen, größeren Lebendigkeit abzutrennen. Das heißt, indem ich diese Trennung mache, die aber so in der naiven Wahrnehmung jeder von uns kennt, so bin ich gerade beschwingt, geht's mir gut, und nicht sehe, dass das alles sagen, verbunden ist mit der Wirklichkeit in der ich stehe, in der unmittelbaren Wirklichkeit, also mit den Menschen, den ich bin, in dem Raum, den ich bin, aber auch in der Stadt, in der Zeit, der ich bin, wenn man einfach sieht, dass selbst die politische Dimension und die Wahrnehmung der politischen Dimension, die momentan gerade weltweit wahrnehmbar ist, einen direkten Rückwirkung hat auf Lebendigkeit, auch bei jedem Einzelnen. Das erlaubt einen oder drängt einen, Lebendigkeit einfach wahrzunehmen, indem man über Grenzen hinausgeht und nicht nur, sagen, ich in meiner Abgrenzung wahrnehme, sondern manchmal, ich stehe in einem lebendigen Beziehungsgefüge. Und in diesem Beziehungsgefüge kann ich Teil der Verlebendigung sein, aber auch das Gegenteil. Und Shelley Sachs und Wolfgang Zundig, die ja beide der Arbeit und der sozialen Plastik, die von dem bekannten deutschen Künstler Josef Beuys herkommt, haben ja auch eine sehr entwickelte Sozialpraxis dazu. Und eben von Josef Beuys kommen, wahrzunehmen, dass unser menschliches Miteinander eine sich entfaltende Skulptur ist, die ihre eigene Lebendigkeit hat. Und vieles, diese Arbeiten der sozialen Plastik schon bei Beuys, aber eben auch bei Zundig und Sachs, geht in die Einübung und die Wahrnehmung dieser plastisch-skulpturalen, lebendigen Realität unseres menschlichen Miteinanders zu sein, zu merken, wir sind lebendige Blüten, wie jedes Gänseblümchen auf der Straße, und jede Gesellschaft ist eine Wiese, wie eine Waldwiese. Also, es gibt strukturelle Identitäten von Lebendigkeit, nur auf einer anderen, auf einer soziologisch-menschlichen Ebene, aber auf die müssen wir uns einlassen, und zwar ganz als Mensch, um Teil dieses lebendigen Ganzen sein zu können.
Du hast auch so kurz angedeutet, dass auch Grenzen eine Rolle spielen. Und zum Thema Grenzen haben wir auch einen wirklich atemberaubenden Artikel von Bayo Akomolafe, ein nigerianischer Autor. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er mit uns zusammenarbeitet, weil, soweit ich weiß, ist das wirklich eines der wenigen Stücke von ihm, die wir damit auch überhaupt einer deutschen Leserschaft zugänglich machen. Und das alleine ist schon toll, wenn man den Artikel liest. Er ist ein hervorragender Autor und er spricht genau über die Problematik von Grenzen, die uns oft gar nicht bewusst sind. Weil das, was du eben am Beispiel der sozialen Plastik beschrieben hast, so dieser Entfaltungsprozess, der eben auch im Dazwischen zwischen Menschen stattfindet, den können wir als sehr lebendig erleben, ohne zu bemerken, dass wir uns vielleicht immer noch in einem sehr klar abgezirkelten Raum bewegen. Und da kann man jede Menge Spaß haben, man kann tolle Erfahrungen sammeln und man kann auch wirklich teilhaftig an einem Entwicklungsprozess sein, aber man kann auch leicht übersehen, dass man vielleicht gerade in einem sehr kleinen Teil von Leben als Ganzem unterwegs ist und den größeren Teil des Lebens noch nicht einmal erahnt. Und Bayo Akomolafe versucht mit seinem Artikel genau dafür zu sensibilisieren, dass wir eigentlich, und das ist auch nicht per se nur schlecht, aber dass unser Leben in der Zivilisation eigentlich auch aus permanenten Grenzziehungen besteht. Und sei es nur, dass wir überhaupt im Alltag handlungsfähig sind. Und mit der Geschichte, die er erzählt, zeigt er uns aber auch, dass wir eigentlich immer auch für diese Grenzen wach sein sollten.
Magst du kurz die Geschichte erzählen? Es ist eigentlich eine herzzerreißende Geschichte. Jeder von uns kennt sie.
Es ist wirklich dramatisch. Es geht um den Gorilla Harambe, und der in einem Zoo gelebt hat, und ein kleines Kind, das mit seinen Eltern da zu Besuch war, rutschte irgendwie über die Absperrung in den Käfig. Und man muss sich das vorstellen, wir haben auch Fotos davon, der riesige Gorilla, so ein kleines Kind, es war glaube ich 3 oder 5, also wirklich klein. Wenn man allein dieses Foto sieht, denkt man sich, mein Gott, was geschieht mit dem Kind? Und entsprechend angstvoll war natürlich auch in dem Moment, als das passierte, diese Situation in dem Zoo. Und dann wurde ziemlich schnell entschieden, dass man, um das Kind nicht unnötiger Gefahr auszusetzen, diesen Gorilla erschießen muss. Und wie es dann so ist, gab es natürlich anschließend im Internet tagelang wirklich sehr schwerwiegende Diskussionen über die Frage, wer wie oder warum richtig oder falsch gehandelt hat. Und Bioaccumulare macht jetzt eines nicht, nämlich er sucht nicht nach einer Lösung für diese Situation, sondern er nutzt diese Situation als eine Einladung, uns dem Leben selbst wieder auszusetzen, es zu ertragen, dass da ein Kind in Gefahr war, es zu ertragen, dass Menschen einen Gorilla, der dem Kind wahrscheinlich gar nichts Böses wollte, erschossen haben, und es zu ertragen, dass wir eigentlich letztlich nicht sagen können, was jetzt richtig gewesen wäre und was falsch. Und alleine, wenn man wirklich all diese schwerwiegenden Aspekte so mal zusammen da sein lässt, dann spürt man, man kann es nicht mehr alleine rational fassen. Wenn man versucht, emotional der Sache nachzuspüren, dann wird man auch sofort zerrissen, weil wirklich diese Disparität des Ganzen einfach an einem zerrt. Und genau das ist dann wieder so ein Türchen, das sich öffnet, dass man Lebendigkeit auf einmal vielleicht als Funken auf eine neue Weise wahrnehmen kann.
Er benutzt ja auch einen Begriff, der das gut auf den Punkt bringt. Und das ist der Begriff des Monsters. Und er zeigt einfach, und er macht das meines Erachtens so wunderschön, indem er es eigentlich nicht anklagen, indem wir es nicht anklagen für die Menschen, die diesen Gorilla erschossen haben, aber trotzdem herausgreifen oder nachfragen, was machen wir da eigentlich, problematisiert, dass wir diesen Gorilla, dieses ungezähmte Leben, als Monster wahrnehmen. Und er fragt sehr danach, was das denn mit unserer eigenen Monsterseite zu tun hat. Also er spielt mit dieser Grenze zwischen Monster und zivilisiert, weil... Und da steckt dahinter auch auf eine unberührte Weise, dass wir immer auch Lebendigkeit mit etwas Nicht-Zivilisierten verbinden müssen. Das heißt, Lebendigkeit in sich selber als Lebendigkeit ist Teil des Zivilisationsprozesses, aber es geht über sie hinaus. Da ist immer etwas wild Wüchsiges. Mhm. Welches Vertrauen haben wir in diesem wilden Gedeihen des Lebens?
Ja, Christina Kessler zum Beispiel, die Kulturanthropologin, in ihrem Beitrag, die treibt das ja auf die Spitze. Sie geht für das wilde Denken. Und zwar eben nicht verstanden einfach als Gegenpol unseres zivilisierten Daseins, sondern als eine Erinnerung an ein Potenzial, das wir heute auch gerne außen vor lassen, weil wir diese Wildheit auf eine gewisse Weise gar nicht mehr gewohnt sind. Ja. Es macht wirklich Spaß, ihrer Stimme zu lauschen im Text, weil da berührt sie was, was man wirklich in der eigenen Tiefe finden kann und was einen einfach auf eine andere Weise mit dem Leben wieder zusammen sein lässt.
Gleich ist es auch spannend, wirklich herauszuarbeiten, weil das war so Teil unseres Reflexionsprozesses, wie sehr es wichtig ist, sich über Lebendigkeit Gedanken zu machen. Und eben über diese Grenzen, die wir gerade hinausgesetzt haben, hinausgehend, weil wir ja offensichtlich, und das wird dann von einigen Artikeln auch angesprochen, in einer kulturellen Herausforderung sind, wo wir in den verschiedensten Dimensionen das Leben auf diesem Planeten auch gefährden. Jetzt ohne da jetzt in katastrophistische Szenarien zu gehen, aber einfach die Tatsache, dass wir ein großes Gefährdungspotenzial für die Lebendigkeit auf diesem Planeten sind. Und das haben verschiedene Autoren, unter anderem auch der Andreas Weber eben angesprochen, sich hier etwas an den Dynamiken oder den Grundvoraussetzungen des Lebens an diesem Planeten radikal verändert hat. Das ist das, was Weber unter anderem als Anthropozän anspricht. Das heißt, die Entwicklung dieses Planeten ist in der Erdentwicklungsphase, in der wir gerade eintreten, im Gegensatz zu früheren Erdentwicklungsphasen, wo sich primär sagen, dass das Mineralische die Grundlage der Entwicklung war und dann das Biologische die Grundlage war, ist jetzt die Entwicklung unseres menschlichen Bewusstseins und unserer menschlichen Kultur die Hauptgrundlage dessen, wie sich das Leben hier weiterentwickeln kann. Das Überleben des Elefanten in Afrika, die Hauptvoraussetzung dieses Überlebens ist unser menschliches kulturelles Verhalten. Das heißt, das Verhältnis von Natur und Kultur dreht sich in diesem Anthropozän um. Bis jetzt war Kultur von der Natur abhängig. Jetzt, das hört nie auf, aber jetzt wird auch die Natur von der Kultur abhängig. Dadurch entsteht etwas, wo die ganze Lebendigkeit dieses Planeten in unsere Verantwortung kommt. Weil wir die Möglichkeit haben, damit auf der einen oder anderen Weise umzugehen. Das heißt, unsere Bewusstseinsentwicklung, was denn das eigentlich ist, diese Lebendigkeit dieses Planeten, ist für das Überleben und das Gedeihen des Planeten auf einmal von dramatischer Bedeutung, weil man muss jetzt nicht den Drücker an den Atomwaffen zitieren, aber es gibt die verschiedensten Drücker, an denen wir sitzen, wir eine Mächtigkeit entwickelt haben, wo die Lebendigkeit davon abhängig ist, dass wir uns dieser Lebendigkeit hingeben. Das ist ein tiefes, eben aus meiner Sicht auch spirituelles Unterfangen. Wir müssen Lebendigkeit wahrnehmen, wir müssen die Demut haben, uns in die Lebendigkeit einzufügen und hier keine Krebszelle am Organismus dieses Planeten zu sein. Und das ist eine Bewusstseinsaufgabe. Und das Motiv dieses Hefts zu schreiben bestand auch darin, das herauszuarbeiten und sagen, mehr denn je, natürlich hat Lebendigkeit immer eine wichtige Rolle gespielt, aber mehr denn je, mit dem Eintritt ins Anthropozän müssen wir uns zum Leben, zur Lebendigkeit verhalten, weil davon hängt alles ab.
Und das ist ja auch eine Hingabe und Demut, mit der wir schlicht über uns hinausgehen, in einem sehr positiven Sinne. Mich hat der Mike Kauschkert in seinem Artikel auch ein Gespräch mit Klaus Eurich unter anderem gemacht. Und Klaus Eurich ist Kommunikationsexperte, ist auch Kontemplationslehrer. Und der bringt in seinem Wirken so sehr schön diese Dimension des Verstehenwollens und gleichzeitig das über das Verstehen hinausgehens zusammen. Weil er beschreibt sehr lebendig, wenn man erstmal spürt, in welcher Größendimension unser Menschsein stattfindet, dass man dann wirklich auch an den Grundfesten des eigenen Lebens, so wie man glaubt, es habe zu sein, zu rütteln beginnt und anfängt, über Gegebenes hinauszuwachsen. Weil ich denke mal, gerade so in unserer Zeit, wir sind groß geworden mit dieser Vorstellung, dass wir als Menschen Entwicklungswesen sind. Und das stimmt ja auch. Aber diese Entwicklungsfähigkeit, die wir auch als was Positives wahrnehmen, hat oft auch so eine gewisse Form des Selbstbezuges mit sich gebracht. Und jetzt auf einmal das eigene Bewusstsein wirklich so weit werden zu lassen, dass man auch Kontrolle aufgibt und zu erkennen, dass dadurch ein völlig anderes in der Welt sein und eine völlig andere Lebendigkeit genährt wird. Das ist, glaube ich, kulturell und menschheitsgeschichtlich eine große Aufgabe. Und wir sind gerade so dabei, das als Schwelle, über die wir gehen können, zu erkennen. Und das ist wirklich was Großes, weil das ist eben nicht mehr nur so diese Idee, man folgt zum Beispiel einem spirituellen Weg, wie es in der Vergangenheit der Fall war, dass wirklich so über das beschränkte Menschsein hinaus gehen, einfach in der mystischen Dimension stattfindet. Sondern heute stehen wir so vor dieser großen Frage, wie können wir eine Mystik des Lebens in unserem Hiersein entstehen lassen?
Ein gutes Beispiel in diesem Magazin, das ist auch ein Interview, das der Mike Kauschke gemacht hat, ist das Interview mit Joachim Galuska, der ja die Akademie Heiligenfeld unter anderem leitet und der eigentlich so seinen eigenen spirituellen Werdegang erzählt. Und er hatte ja einen sehr stark buddhistischen Hintergrund und hatte eine bekannte buddhistische Lehrerin, die Ayakema, die in den 80er Jahren, glaube ich, noch bis in den 90er Jahren eine wichtige spirituelle deutsche Lehrerin gewesen ist. Und die eben aus diesem klassischen Theravada-Buddhismus kommend eine sehr starke Bewusstseinsorientierung hat, also eine Bewusstseinsspiritualität, wie er das nennt. Und er spricht, ich würde fast von einer Erweckungserfahrung reden, ich hoffe, er verzeiht mir das, dass vor 10 Jahren er so diese Erfahrung oder diese Entdeckung gemacht hat, dass Selbstbewusstsein oder Bewusstseinsentwicklung Teil des Lebens ist, der Lebensentwicklung, das Teil des Lebens, in dem wir stehen. Selbstbewusstsein und Bewusstseinserfahrung ist Teil dieses Stroms von Leben. Und so verstehe ich ihn zumindest, dass das Lebendige eigentlich das Primäre ist und dass wir unsere Spiritualität als eine Spiritualität des Lebens auffassen müssen, wenn sie wirklich in diesem Leben auch verankert, verwurzelt sein möchte. Während buddhistische Spiritualität ja auch eher die Tendenz hat, sozusagen in die Transzendenz zu gehen und die Transzendenz zu bevorzugen. Auch wenn man zum Marktplatz zurückkommt, aber so der Geschmack der buddhistischen Spiritualität ist oft der, dass das eigentlich der Ort des Loslassens, die Transzendenz, das Eigentliche ist. Und er spricht, und er spricht das in diesem Interview, glaube ich, auch wirklich sehr schön an, wie er zum Schluss kommt. Ich glaube, das ist auch sozusagen für ihn etwas, wo er denkt, dass wir in der jetzigen Zeit hingehen müssen, uns wirklich im Leben neu zu verwurzeln und daraus die Spiritualität zu entwickeln. Das ist kein Argument gegen Bewusstsein, sondern nur ein Einbetten von Bewusstsein in Lebendigkeit.
Ja, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Moment, um nochmal einen Gesamtblick auf das Magazin zu werfen und auch zu sehen, was für einen Beziehungsraum dieses Magazin abbildet. Weil jemand wie Joachim Galuska, der ist ja, ich sag mal, diesen Denkbewegungen, die wir mit Evolve machen und die auch die Vorgängermagazine von Evolve schon versucht haben. Er ist dieser Bewegung selbst mit seinem ganz spezifischen Wirken seit Jahren verbunden. Ein Klaus Eurich auch. Und viele dieser Autoren der jetzigen Ausgabe sind auf eine gewisse Weise Weggefährten. Teilweise kennen sie sich persönlich, teilweise sind sie einfach durch den Esprit ihres Engagements verbunden, und das gemeinsame Erscheinen in einem Magazin legt auch nochmal mehr frei, dass sich hier wirklich, ich sag mal, ein neuer Geist in der Kultur anfängt zu etablieren und zu entfalten, der eben von ganz verschiedenen Seiten gespeist wird. Und das wahrzunehmen, finde ich auch bei so einem Heft immer unglaublich wichtig, weil die Auswahl, die wir treffen in diesem großen Prozess, bis dann so ein Magazin auf dem Tisch liegt, die ist ja wirklich auch so ein Hineinspüren darin, wo verbindet sich in der Welt gerade was auf eine neue Weise.
Interessant, dass du es ansprichst, weil das kommt natürlich auch auf den Punkt, dass das ganze Magazin so ein Lebensprojekt ist. Was wir versuchen, ist hier in diesem Magazin auch ein Lebensfeld erstens mal darzustellen, also indem wir Leute, die wir als Teil eines lebendigen Feldes von progressiver Spiritualität oder wie immer man, es gibt hier sozusagen changierende Begriffe, vom integral-evolutionären, aufgeklärten Spiritualität, dass hier ein lebendiges Feld ist, das auch eine, wenn durchaus vielfältig, aber doch auch eine gemeinsame Richtung hat, dass wir hier mit als abbilden wollen in seiner Lebendigkeit und in dieser Abbildung, Zusammenfügung, also dass es auch sozusagen ein Ganzes ergibt in diesem Heft, hier ein Lebensimpuls für diesen Lebensraum wieder darstellen soll. Das heißt, auch das hat zwei Richtungen. Das heißt, eine aufnehmende Richtung, wo wir versuchen, dem nachzugehen, was ist da eigentlich, was ist denn dieser Lebensimpuls, der in diesem hier vorgeht. Und dann, wie können wir mit den Mitteln des Journalismus diesen Lebensimpuls zuträglich sein? Erstens, dass er sich gegenseitig sieht, weil wir haben natürlich auch eine Vermittlungsrolle, weil nicht jeder jeden kennt oder zumindest nicht jeder zu bestimmten Fragestellungen die Arbeit des anderen kennt. Und viele hier auch jetzt mehr auf der lesenden, also auf der schreibenden oder der sprechenden Seite sind. Aber das Ganze ist ein kulturelles Feld, das in seiner Lebendigkeit verstanden werden will und wo die Aufgabe eines Magazins darin steht, diesen Lebensimpuls, der natürlich auch ein Bewusstseinsimpuls ist, Ausdruck zu geben. Und die, was du gerade gesagt hast, diese Autoren und Autorinnen, die stehen durchaus teilweise auch in einem widersprüchlichen Verhältnis. Die sind durchaus nicht immer einer Meinung. Die sind auch unter Umständen sich nicht immer gut zu sprechen aufeinander. Aber es gehört zu Lebensfeldern ja auch dazu, dass es hakt, dass es spießt. Und wie kann das irgendwie so unterstützt werden, dass es nicht nur spießt, sondern auch sprießt? Das Wortspiel erlaubst.
Ja, und dieses Sprießen, und das finde ich auch immer wieder schön zu erleben, wird ja auch von den Leserinnen und Lesern weitergetragen. Wir haben ja jetzt seit ungefähr einem Jahr auch an vielen Orten in Deutschland die Evolve-Salons. Und das merke ich gerade so, wenn ich darauf zurückgucke, dass das auch diese sich ausweitende Bewegung wunderschön illustriert. Wir haben, ich glaube, damals mit 5 oder 6 Salons angefangen, an Orten, wo wir schon mit Menschen konkret zusammengearbeitet haben. Und damals schon war diese initiale Erfahrung, kaum war dieser Gedanke zu dem Magazin auch Gesprächsrunden anzubieten in der Welt, haben sich sofort spontan, und das habe ich in dieser Qualität bisher noch nicht erlebt, eine ganze Reihe von Lesern bei uns gemeldet und gesagt, wir möchten auch Salons machen. Und diese Entwicklung einer größeren Resonanz und auch dieses Wunsches, einen kulturellen Austausch zu initiieren, der nicht allein bei der Lektüre von etwas stehen bleibt, die geht seitdem weiter. Jetzt zu dieser aktuellen Ausgabe zum Beispiel haben wir im Herbst an 4 neuen Orten weitere Salons in Aalen, Nürnberg, München und Wien. Und das so zu sehen, dass das wirklich ein Engagement ist, das sich immer mehr wechselseitig ausweitet. Das ist, denke ich, in der heutigen Zeit auch einfach gut, sich zu vergegenwärtigen, dass nicht nur an allen Ecken und Enden ständig Krisenherde aufzuflammen scheinen, sondern dass die umgekehrte Bewegung, eine Bewegung des Heilwerdens oder des sich entfalten Wollens, dass die dadurch nicht verebbt, sondern auf eine gewisse Weise noch stärker zu werden scheint. Einfach weil die Menschen spüren, es ist jetzt an uns, auch einfach das Leben zu nähren.
Und einfach auch zu sehen, dass man hier wirklich gemeinsam auch Strukturen beten kann, die sowas halten können. Weil sowas wie ein Magazin ist natürlich eine Struktur. Das kostet unter anderem auch Geld. Auch darauf würde ich gerne nachher noch zu sprechen kommen. Einfach auch als Aufruf und Bitte, uns zu unterstützen. Weil, falls es noch Missverständnisse geben sollte, wir sind immer am Kampf des Überlebens. Also wir verdienen hier nicht viel Geld, sondern wir stecken hier viel Geld rein in diese Arbeit, weil sie uns ein Herzensanliegen ist. Auf das möchten wir noch zu sprechen kommen. Aber einfach hier zu sehen, dass indem man so etwas wie, ich formuliere es manchmal so, wie ein Leuchtturm in die Landschaft setzt, ja, wobei es auch der falsche Ausdruck ist, weil das eigentlich, was der Turm beleuchtet, ist, dass er sozusagen das Licht aufnimmt, was in der Landschaft ist und in die Landschaft wieder zurückspiegelt, so dass die Landschaft ihr eigenes Licht wahrnehmen kann. Aber so eine Funktion kann ein Magazin wahrnehmen. Natürlich auch immer nur bedingt. Wir haben unsere Subjektivitäten, wir haben unsere blinden Flecken. Wir können den Job nur sozusagen bis zu dem Grad unserer eigenen journalistischen Qualität wahrnehmen. Und das wird begrenzt sein, aber wir können es in einer gewissen Qualität, und wir bemühen uns ja, diese möglichst hochzuhalten, wahrnehmen, so dass dadurch diese Landschaft, dieses Lebensfeld zu auch einem lebendigen Selbstbewusstsein findet, das ich ineinander reflektieren und entwickeln kann, um in einem gesellschaftlichen Ganzen, das über diese Landschaft hinausgeht, wieder einen lebendigen Beitrag leisten zu können. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt sozusagen das Gelbe vom Ei sind und hoffentlich mal einmal ganz Deutschland das Evolve-Magazin liest, obwohl ich keinen Einwand dagegen hätte. aber ich habe auch nicht den Größenwahn. Aber wenn es hier da möglich ist, dass wir einen Impuls liefern können, mit den ganzen Autoren und Autorinnen, mit den ganzen Leser und Leserinnen, die dann eben auch auf dem Level, den du beschrieben hast, in die Diskussion mit reinkommen, der Evolve-Salons, also wo dadurch auch wir in diese Diskussion, weil wir ja bei diesen Salons auch oft dabei sind und von diesen Salons hören, hier intensivere Rückmeldungskanäle haben, was denn hier angesprochen wird oder was daneben liegt, wie wir was entwickeln können, wo es auch Übergänge gibt von Leuten, die in einem Salon waren und dann in einem nächsten Magazin, im Magazin schreiben, also wo ein lebendiges Ganzes bewusst versucht wird zu entwickeln, um gerade auch in einfach extrem schwierigen, herausfordernden politischen Zeiten, die wir gerade haben, hier etwas bilden zu können, das auch Hoffnung geben kann, weil es von allen Beteiligten einfach mit sehr viel Idealismus, Herzblut, Liebe, hoffentlich auch Verständnis und Tiefe produziert wird, um hier Kultur mitzuentwickeln. Wenn das gelingt, dann ist es ein Lebensimpuls auf in einer Kulturlandschaft. Und genau das soll sowas wie dieses Magazin, unter anderem aber auch dieses Radio sein.
Ja, und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass eben Lebendigkeit sich nicht allein im Materiellen fassen lässt, aber immer auch im Leben eine materielle Dimension hat, sei es unser verkörperlichtes Hiersein oder sei es eben bei einem Magazin wie Evolve auch die Notwendigkeit, Druckkosten zu bezahlen, das Magazin auszuliefern und all diese Kleinigkeiten, die Teil dieses großen Prozesses des Inhalteteilens ist. Und wer das Magazin regelmäßig liest, findet darin ja auch immer wieder unsere Anzeige, in der wir um Unterstützung bitten für Evolve als Printprodukt, für Radio Evolve als kostenlos hörbare Radiosendung. Und manchmal mag man sich vielleicht fragen, warum wir in jeder Ausgabe diese Frage wieder aufwerfen. Und das hat einen sehr einfachen Grund. Evolve ist kein Produkt und es war auch nie unser Anliegen, es einfach als kommerzielles Produkt zu sehen. Hätten wir das gemacht, dann hätte es die erste Ausgabe niemals gegeben, weil ich sag mal, mit diesen Qualitätsansprüchen, auch dieser Liebe zu den Inhalten, mit denen alle an dem Heft Beteiligten unterwegs sind, das ist etwas, das kann man nicht in Euro und Cent darstellen und das ist in dieser Weise auch unbezahlbar. Und das ist ja genau der Grund, warum wirklich wahnsinnig viele Menschen, sei es in der Redaktion, seien es die Übersetzer, seien es die Menschen, die Korrektur lesen, die Künstler zum Beispiel, die ihre Kunstwerke immer kostenlos zum Abdruck zur Verfügung stellen. Das ist ein unglaublich lebendiges Unterstützernetzwerk, das jedes Quartal wieder möglich macht, dass dieses Heft in die Welt kommt. Und trotzdem brauchen wir natürlich auch die finanziellen Mittel, dass all diese Stellen, die auch in der Welt da draußen bezahlt werden müssen für Dienstleistungen, dass die auch Teil dieses Systems sein können. Und deswegen freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Evolve nicht nur als Abonnent unterstützen, es vielleicht auch Freunden weiter verschenken oder Abos verschenken, sondern wenn Sie uns vielleicht auch mit einer Spende oder auch durch inhaltliche Unterstützung zur Seite stehen. Und im Magazin selber finden Sie wieder unsere Anzeige und auch die möglichen Wege, wie Sie da auch mit uns zusammenkommen können.
Um es auch konkret zu sagen, damit auch die Größenordnung irgendwie durchkommt, zum Beispiel für dieses laufende Jahr brauchen wir noch 40.000 Euro, um das Magazin weiter betreiben zu können. falls Sie zufällig 40.000 Euro haben, würden wir uns sehr freuen. Falls Sie 5 Euro haben, würden wir uns auch sehr freuen. Ich sage auch, die Website-Seite dazu, wo man sich dafür noch erkundigen kann, wenn man möchte, das ist www.evolve-magazin.de/Förderkreis mit OE geschrieben. Förderkreis, also auf unserer Evolve-Magazin-Website gibt es da noch weitere Informationen. Und natürlich auch jedes Abonnement außerdem und jedes Geschenkabonnement ist für uns wichtig. Aber ich sage es auch mal so, wir kämpfen nach wie vor ums Überleben und ich hoffe, dass wir von vielen als lebenswerte Lebensart wahrgenommen werden, die eine idealistische Lebensform ist und deswegen auch den Idealismus ihrer Unterstützer und Förderer als Lebenskraft braucht. Also dieses Ding ist bewusst nicht kommerziell angelegt, sondern als idealistisches Projekt, das eben auch vom Idealismus unserer Leser lebt. Und wenn sich dieser Idealismus hier auch materiell niederschlägt, dann ist das uns eine Riesenhilfe. Auch damit möchte ich es auch schon mal sein lassen, dass es jetzt nicht zu reinen Werbesendern verkommt, aber es ist uns auch immer wichtig, das immer wieder anzusprechen. Aber was du gesagt hast, ist vielleicht so als letzten Gedankengang wirklich nochmal ein guter Abschluss zu sehen, dass wir wirklich versuchen, hier auch eine Lebendigkeitskultur und eine Lebenskultur zu machen mit dem Magazin. Also wir versuchen es nicht nur in diesem Magazin es abzubilden und darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken, sondern das Magazin selber ist der Versuch, ein Katalysator einer solchen Lebendigkeitskultur im kulturellen Ganzen zu sein. Und all das, was wir angesprochen haben von unseren Beziehungen zu den Autoren, Autorinnen von Wolf, Lesersalons zu Unterstützung, das ist all Teil dieses Biotops, das wir hier entwickeln und das wir als ein wichtiges Lebensbiotop geben. Mindestens so wichtig, dass wir wirklich unsere Lebenszeit und unsere Lebensenergie hier einfach gerne und in Freuden hineinstellen.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine tiefe Haltung zum Leben selbst. Weil ich habe gerade so überlegt, könnte ich mir vorstellen, so etwas wie Evolve nicht zu machen. Und ich merke so rumgedacht, ginge das gar nicht. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit ist diese Sehnsucht auch wirklich herauszufinden, wo sind gangbare Wege, so groß, dass unwahrscheinlich viele Menschen einfach sich freuen, wenn sie wahrnehmen können, wo sich überall in der Welt wirklich was bewegt. Und man auch so spürt, dass das nicht nur kleine Einzelinitiativen sind, sondern man wahrnehmen kann, dass wirklich an allen Orten der Welt schon Pflänzchen und Triebe sprießen. Und wenn ein Magazin wie Evolve es schafft, so einen Ausschnitt daraus immer wieder jedes Quartal zusammenzubringen, dann spürt man auch, dass bei allen akuten Krisen, in denen wir stecken als Individuen, als Weltgemeinschaft und auch im Hinblick auf die Umwelt, dass es bei all diesen Herausforderungen immer auch schon diesen Keim des Besseren, des Lebendigen wirklich gibt.
Jetzt muss ich die Gelegenheit noch zu einer weiteren Eigenwerbung nutzen, weil ein weiterer Spross dieses Lebensimpulses, der wird auch morgen starten, auch über diesen Kanal, über Zoom und gemeinsam mit unserem Freund Bayo Akkumulafe, dem nigerianischen Psychologen, den du angesprochen hast. Vielleicht werden sich einige von unseren Lesern und Leserinnen erinnern. Wir hatten jetzt vor gut einem halben Jahr oder länger diesen großen Webcast One World Rising gemacht, wo wir mit wichtigen Menschen von Australien bis Südamerika und Kasachstan ein Wochenende über eine globale Dialogkultur gesprochen haben, über den Dialog der Kulturen. Da waren mehrere tausend Leute international beteiligt. Elisabeth de Bol und ich haben das von hier aus gemacht. Wir haben im letzten halben Jahr einen internationalen oder eigentlich einen globalen Seminar mit dem Dialog One World in Dialog gemacht, wo wir eben auch mit Menschen aus allen Kontinenten und mit Aktivisten und Denkern aus allen Kontinenten diese globale Dialogkultur der Kulturen miteinander vertieft haben. Und wir werden jetzt noch zusätzlich dazu einen monatlichen freien Webcast machen, ähnlich wie Radio Wolf, nur auf englischer Sprache und global. Wir, das sind eben die Elisabeth Diebold und ich und Bayo Akomalafe, wir werden das moderieren. Und wir werden hier auch prominente Sprecher wie Charles Eisenstein mit uns dabei haben. Und das wird einerseits ein Dialog zwischen uns Moderatoren und unserem Gast sein. Es wird aber dann aber auch die Möglichkeit geben, dass wir unsere Zuhörer in Gruppen, in kleinere Gruppen für eine halbe Stunde entlassen, wo global miteinander gesprochen werden kann und wir nachher wieder zusammenkommen in diesem großen Call. Die Zoom-Technologie, das ist der Provider, den wir verwenden, macht das möglich, also dass wir hier auch so globale Kleingruppen anbieten können. Wir starten das morgen um 17 Uhr. Wer das nachschauen möchte, kann gern auf der Webseite emerge-bewusstseinskultur.de nachschauen, auch unter dem Begriff One World in Dialog und meinem Namen ist das leicht googelbar. Im Netz, da kann man sich gern frei dazu anmelden. Das wird ein weiterer Spross sein, weil wir diesen Lebensimpuls einerseits hier natürlich im deutschen Sprachraum verankern wollen, weil wir hier leben und arbeiten und wir auch die Wichtigkeit dieser lokalen Verankerung sehen, aber teilweise andererseits wird das auch als Teil einer globalen Initiative sehen und hier globale Netzwerke des lebendigen Dialogs über die Kulturen zu entwickeln. Wer sich dafür interessiert, das noch als Werbung dazu gesagt.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie, nachdem Sie das Heft gelesen haben, den Dialog, den das Magazin eröffnet hat, mit uns zusammen weiterführen. Wir freuen uns jederzeit über Leserbriefe, in denen Sie mit uns teilen, was Ihnen vielleicht besonders gefallen hat, in dem Sie uns vielleicht auch wissen lassen, was Sie inspiriert an diesem Thema und indem Sie uns natürlich auch sagen können, wenn Ihnen etwas nicht gefallen hat. Also Leserbriefe schreiben.
Und als allerletztes einfach auch lesen. lesen, gerne auch weitergeben, mit uns im Gespräch bleiben. Sie machen uns keine größere Freude, als wenn Sie Teil dieses Lebensfeldes, in welcher Art auch immer, sein wollen, weil ich glaube, wir haben es zumindest versucht darzustellen, das ist der Sinn dessen, was wir hier machen, dieses Lebensfeld zu halten, zu stützen, in ein Magazin, ein Radio, eine Stütze zur Seite zu stellen. Aber das Radio und das Magazin sind nicht das Ding selber, die sind nur Stützen eines Lebensfeldes, dessen Lebendigkeit wir gerne gemeinsam mit Ihnen entwickeln wollen.
Wir wünschen Ihnen mit dem Heft natürlich eine lebendige Zeit.
Ganz genau das. Insofern danke fürs Zuhören. Danke Nadja auch. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Einen schönen Abend.